Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wenn Ärzte Fehler machen, dann hört ihr die ganze Geschichte natürlich bei uns. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wir können euch versprechen, es lohnt sich. Mhm. Denn diese Ausgabe von Tatort Krankenhaus ist eine ganz besondere.
Ja, eigentlich müsstet ihr auch gerade schon so ein kleines Britzeln in der Leitung spüren. Also Peter und ich, wir sind schon ein bisschen kribbelig. Wir haben es euch ja auch schon in den vergangenen 2 Folgen, glaube ich, angekündigt, dass sich bei uns ein bisschen was ändert. Und heute ist es soweit. Wir haben quasi eine neue Familie.
Genau, und die heißt RTL Plus. Da hört ihr ab sofort und vor allen anderen eine neue Folge von uns. Exklusiv und ganz wichtig, kostenlos. Aber nach wie vor jeden Donnerstag. Nach einer Woche bekommt ihr die Folge überall, wo man sonst noch Podcasts hören kann.
Wo ihr uns zum Beispiel sonst immer hört. So, wenn ihr es überhaupt nicht abwarten könnt, eine neue Folge von uns zu suchen, dann findet ihr uns auf RTL Plus, da habt ihr dann direkt schon mal eine neue Folge. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an das sehr, sehr nette Team bei RTL Plus. Die haben uns nämlich wirklich ja in den Schoß ihrer Familie aufgenommen, kann man sagen.
Das haben sie, und ein Dank gilt aber auch euch. Wenn euch unser Podcast nicht so gut gefallen würde, dann wäre das alles gar nicht möglich gewesen und wir wären sicherlich nicht bei RTL Plus aufgenommen worden.
Nee, und ohne euch würden wir uns auch hier ziemlich einsam fühlen. So, und für alle, die uns hier bei RTL Plus zum ersten Mal einschalten, also herzlich willkommen erstmal, freut uns sehr. Vielleicht möchtet ihr kurz wissen, mit wem es eigentlich zu tun habt. Fangen wir an. Ich bin Tanina, seit mittlerweile sehr vielen Jahren Radiomoderatorin bei Radio Gütersloh. Der Sender gehört zu den Lokalradios in NRW. Ich hatte bisher mit Podcasts keinen sehr großen Vertrag, bis Peter mit seiner genialen Idee hier um die Ecke gekommen ist.
Ja, so genial ist die Idee gar nicht, weil wir sind alle im Leben einmal Patient, Patientin, und uns allen kann im Leben mal was passieren. Dass ein Gesundheitsschaden schicksalhaft eintritt oder auch, dass wir Opfer eines ärztlicherseits verursachten Behandlungsfehlers werden. Und das ist meine tägliche Arbeit als Patientenanwalt, die ich jetzt auch bereits seit fast 30 Jahren ausübe.
Und unsere Fälle sind alle echt, die haben alle so stattgefunden. Und wir erzählen euch hier keinen Schmuh, sondern wir erfahren hier wirklich, dass teilweise die dollsten Dinger in Krankenhäusern oder Arztpraxen passieren. Und ich weiß, Peter, besonders dir ist es ganz, 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 ganz wichtig. Unser Podcast ist nicht dafür da, wie wir immer sagen, Ärzte an Pranger zu stellen. Ganz im Gegenteil, Fehler können halt eben einfach passieren und wir reden drüber.
Genau, wir haben schon in unseren zurückliegenden Folgen immer wieder erwähnt, dass wir ein hervorragendes medizinisches System haben und die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal, das sonstige medizinische Personal zumeist ihr Bestes geben. Aber es passieren auch da, wie in allen anderen Berufsgruppen, Fehler, und die wollen wir aufzeigen, um Patienten zu sensibilisieren. Aber auch die Ärzte, die uns dann auch ab und an schreiben, sagen, vielen Dank, dass ihr ja darauf aufmerksam gemacht habt. In Zukunft werden wir da besonders drauf achten.
Und ihr findet unsere Fälle, die Peter mitbringt, auch jedes Mal super spannend. So viel bekommen wir von euch immer als Rückmeldung. Wir machen das auch noch gar nicht so lange. Also wenn euch das Thema Behandlungsfehler anspricht, dann bleibt gerne bei uns. Und unsere bisherigen Fälle findet ihr auch auf RTL Plus. Hört da gerne mal rein.
Damit haben wir unsere Big News verkündet. Und wie gesagt, heute ist noch mehr neu bei Tatort Krankenhaus. Zum ersten Mal haben wir einen Fall für euch, der mal ganz anders ausgeht als unsere Fälle bisher. Mehr verraten wir an dieser Stelle aber noch nicht. Wir legen einfach erstmal los.
Das scheint mein Startsignal zu sein. Gut, dann haben wir zuerst mal einen kurzen Blick auf die Beteiligten. Da haben wir auf der einen Seite einen Beklagten. Das ist ein niedergelassener Arzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Falls ihr mit dem Fachgebiet noch nie in Berührung gekommen seid, die Gastroenterologie befasst sich mit den Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und auch mit den verbundenen Organen wie Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Auf der anderen Seite haben wir den Kläger. Das ist Felix, 33 Jahre alt, und er ist im Moment arbeitssuchend. mit gesunder Ernährung und Sport hat er eher weniger am Hut. Felix ist so der gemütliche Typ mit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Der Gesundheitscheck beim Arzt fällt aber jedes Mal ganz gut aus. Zu seiner Frau Regina sagt er dann immer, ich bin wieder ohne Beanstandung durch den TÜV gekommen. Bis auf eine Ausnahme. Felix hat eine Hernie, umgangssprachlich ein Leistenbruch. Kennen sicherlich viele von euch. Eine Hernie ist ein Eingeweidebruch, bei dem Organe oder Bauchfell durch eine Schwachstelle der Bauchwand hervortreten. Und Peter, das ist erstmal nicht schlimm und kommt auch ziemlich häufig vor.
Ja, absolut. Eingeweidebrüche sind ein weit verbreitetes Phänomen. Die Deutsche Herniengesellschaft hat Zahlen dazu. Und zwar 27% der Männer und nur 3% der Frauen bekommen im Laufe ihres Lebens einen Leistenbruch. Nach Schätzungen der internationalen Herniengesellschaften werden jährlich weltweit etwa 20 Millionen Leistenhernien operiert. In Deutschland sind es derzeit um die 225.000 bis 275.000 Leistenbrüche, die operativ versorgt werden. Die Erkrankung kann auch Kinder ebenso wie natürlich Erwachsene treffen.
Bei Felix liegt ein Leistenbruch auf der linken und rechten Seite vor, der mit Implantation von Netzen therapiert wurde. Das ist so das Gängige, wie man Hernien behandelt. Seit der OP hat er Beschwerden. Felix beschreibt das beidseits als diffuses, elektrisierendes Gefühl. Und dann kommen eines Tages weitere Beschwerden dazu. Felix klagt plötzlich über Magenkrämpfe, Sodbrennen und auch ständig flüssigen Stuhlgang, also Durchfall. Mit diesen Beschwerden sucht er den Facharzt auf, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und der rät Felix zu einer Koloskopie, also zu einer Darmspiegelung. Die führt er persönlich dann auch kurze Zeit später bei ihm durch. Der Arzt stellt die Diagnose Reizdarm bei Felix. Auch darüber klagen viele Menschen und kann auch ganz viele verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel falsche Ernährung oder auch Stress. Und die Behandlungsmaßnahmen gestalten sich da auch ganz individuell. Die Krankheit kann sehr belastend sein, ist aber nicht weiter gefährlich und dementsprechend wird Felix nach Hause entlassen. Zu Hause und da ganz besonders in der Nacht wird ihm klar, irgendwas stimmt hier absolut nicht, denn er hat sehr, sehr starke Schmerzen. Am nächsten Morgen sind sie kaum noch auszuhalten und er sucht dann notfallmäßig wieder seinen Arzt auf. Dem berichtet er von seinen starken Bauchschmerzen in der Nacht. Der Arzt untersucht ihn daraufhin, tastet Felix Bauch ab und notiert folgenden Befund. Abdomen, also der Bauchbereich, weich. Meteorismus im Unterbauch. Das heißt, übersetzt nichts anderes als, dass Gase im Darm unterwegs sind. Also Stichwort Blähungen. Und der Arzt notiert außerdem noch Peristaltik lebhaft. Ja, das heißt, bei Felix rumort es ganz ordentlich im Darm. Also man hört deutliche Geräusche. Und dieses Gluckern und Rumoren im Bauch, das kennt ja auch jeder. Alles in allem für den Arzt harmlos. Und er schickt Felix wieder nach Hause, ohne weitere Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen. Peter, bei der Vorbereitung auf diesen Fall habe ich an dieser Stelle mit einem befreundeten Arzt und Chirurgen von mir gesprochen. Danke Jan an dieser Stelle. Und der hat mir gesagt, also ihn würde das schon wundern. Also wenn er der behandelnde Arzt gewesen wäre, dann hätte er bei Felix zumindest mal eine Blutuntersuchung durchgeführt. Und er sagt, überhaupt nach einer Darmspiegelung, wenn da ein Patient kommt mit so starken Schmerzen, also da müsste man schon hellhöriger sein, meint er, und einfach weitere Untersuchungen machen. Also das jetzt nochmal so kurz eingeschoben in unserem Fall. Felix vertraut seinem Arzt, der diese Untersuchung eben nicht macht und er hofft, dass es jetzt bald wieder besser wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Schmerzen verschlimmern sich noch, sodass Felix am nächsten Tag dann direkt ins Krankenhaus in die Notaufnahme fährt. Und da sehen die Untersuchungsergebnisse schon drastischer aus. Im Klinikum wird festgehalten, dass Felix nach der Darmspiegelung über massiv zugenommene Schmerzen klagt. Der klinische Befund ergibt Zeichen eines akuten Abdomens und radiologisch nachgewiesene freie Luft intraabdominell. Jetzt wisst ihr mal, was ich da so für Texte habe. So, Peter, du bist mal kurz so freundlich und übersetzt uns das.
Mache ich gerne. Also man kann das übersetzen dahingehend, dass Felix Luft im Bauch hat und zwar da, wo sie nicht hingehört. Normalerweise ist die Luft im Bauch nur innerhalb von sogenannten Hohlorganen wie dem Darm oder dem Magen zu finden. Wenn der Arzt in der Untersuchung allerdings Luft außerhalb von Darm und Magen feststellt, ist das kein gutes Zeichen. flapsig und lax ausgedrückt, würde ich sagen, da ist was undicht. Und das ist ein absoluter Notfall. Eine Perforation, also eine verletzte, undichte Stelle des Darms, muss umgehend operiert werden. Ohne Behandlung könnte Felix sterben.
Und genau deshalb wird dann auch sofort eine Operation angesetzt. Dabei holt der Chirurg das ganz große Besteck raus. Bei Felix erfolgt eine notfallmäßige Laparotomie, also seine Bauchhöhle wird geöffnet. Der perforierte Darm nach der sogenannten Hartmann-Methode behandelt. Und das ist wirklich ein gewaltiger Schritt. Die verletzte Stelle im Darm wird dabei entfernt. Der Bauchraum dann gründlichst gespült und gesäubert. Und es folgt noch ein drastischer Schritt in dieser OP. Der Darm zum After hin wird verschlossen und ein künstlicher Darmausgang gelegt bei Felix. Also der Chirurg schafft also eine Verbindung des Darms mit der Bauchdecke und nur über diese Verbindung kann Felix Darminhalt jetzt abgeleitet werden. Das ist natürlich, so ein, man sagt Stoma auch dazu, zu so einem künstlichen Darmausgang. Und ja, das ist ja ein Albtraum, das will ja nun gar keiner haben. Wie oft hast du solche Fälle zum Beispiel bei dir?
Das ist gar nicht so selten, aber glücklicherweise wird das Stoma im Regelfall zumindest nach einer gewissen Zeit wieder zurückverlegt. Und es sind wenige, aber dann doch arg betroffene Patienten, die dann das Stoma ein Leben lang tragen müssen.
Ja, es gibt ja Fälle, die sind halt chronisch darmkrank, wo sich immer wieder Nekrosen bilden. Man muss halt immer wieder ein Stück vom Darm wegnehmen. Manchmal bleibt dann einfach auch kaum was über. Und das sind dann so Fälle, wo das Stoma wahrscheinlich bleiben muss. Ne?
Ja, damit muss man dann sein Leben lang, ich sag mal, klarkommen.
Bei Felix ist der Schaden mittlerweile so groß, dass er eine Sepsis entwickelt. Und dann wird er regelrecht mit Antibiotika vollgepumpt. Aber seine Lunge ist mittlerweile auch so in Mitleidenschaft geraten, dass Felix intubiert werden muss und künstlich beatmet werden muss. Jetzt muss man wirklich mal überlegen, das alles nach erst harmlosen Bauchschmerzen, die er gehabt hat und die sein Arzt ja auch erst als Reizdarm diagnostiziert hat. Also in diesem schlechten Zustand muss sich Felix dann noch weiteren Operationen unterziehen.
Ja, und zwar zahlreichen Operationen. Erst Wochen später kann er das Krankenhaus verlassen. Und wenn wir uns mal die Entlassungspapiere des Krankenhauses anschauen, dann finden sich da doch teilweise üble Diagnosen. Da heißt es konkret Darmperforation nach Darmspiegelung. An dieser Stelle kommt vom Krankenhausarzt ein wichtiger Hinweis. Er benutzt den Begriff iatrogene Darmperforation. Und das bedeutet übersetzt vom Arzt verursacht. Also von Felix Arzt, der die Darmspiegelung durchgeführt hat, verursacht. Es gibt noch weitere Diagnosen wie die Peritonitis, also die Bauchfellentzündung. Es gibt einen Bauchwandabszess, eine Kolonnekrose, eine Wundheilungsstörung und es hat sich Eiter innerhalb des Brustfells angesammelt. Und auch da sind noch weitere Abszesse zu verzeichnen. Und erschwerend kommt noch das Gravierendste hinzu. Es hat sich eine Tetraparese entwickelt. Und das ist eine besonders schwerwiegende Diagnose, denn Felix kann seine Arme und Beine nicht mehr bewegen. Und da kommt noch einiges mehr dazu. Die Liste des Leids ist wirklich lang.
Ich bin gerade ein bisschen geplättet durch diese Aussage. Also ich habe jetzt wirklich alles erwartet in dieser Aufzählung, wie Wundheilungsstörungen und Abszesse. Aber die Tetraparese, das ist jetzt wirklich, er kann beide Beine, beide Arme kaum bewegen. Ist da Gefühl drin? Also kann man das als Lähmung bezeichnen?
Ja, so kann man es durchaus so sehen, ja.
Okay, mein Gott, was für eine Entwicklung bei Felix. Er wird auf verschiedenste Arten und Weisen behandelt und einige Wochen später sucht Felix erneut das Krankenhaus auf, weil er nämlich darüber klagt, dass ja so eine gewisse schleimige Konsistenz aus dem Anus austritt mit blutigen Streifen. Die ärztlichen Mitarbeiter des Klinikums raten ihm ganz dringend dazu, ein CT machen zu lassen und auch noch weitere Untersuchungen des Dickdarms. Felix weigert sich aber an dieser Stelle. Wir wissen jetzt anhand der Unterlagen nicht ganz genau, warum. Vielleicht hat er auch wirklich von diesem ganzen Zirkus jetzt mal in Anführungsstrichen einfach auch mal die Nase voll. Ich glaube, der Mann war auch ziemlich bedient, was ihm alles bisher passiert ist. Auf jeden Fall lässt er sich nicht weiter untersuchen, nicht weiter behandeln und verlässt die Notaufnahme des Krankenhauses gegen den ausdrücklichen Rat des Arztes. Man fragt sich an dieser Stelle natürlich, warum ist er eigentlich erst hin? Aber wie gesagt, an dieser Stelle, wir wissen das nicht, er ist wieder nach Hause gefahren. Im weiteren Verlauf, und so geht es Felix dann, ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit der Behandlung kann er nicht mehr laufen. Er unterzieht sich später noch einer Hüft-OP. Darauf folgt nochmal die Implantation eines Netzes im gesamten Bauchraum. Wir erinnern uns an die Hernie. Felix hat durch die vielen Operationen sehr viele Narben ausgebildet, die teilweise zu Narbenbrüchen geführt haben. Ja, und heute ist Felix zu 60% schwerbehindert. Wow. Also das ist eine Entwicklung, das ist mal wieder so ein Fall, Peter, bei dem man fast nicht mitkommt. So überschlagen sich ja hier die Ereignisse.
Ja, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Fall, dass es so zu dramatischen Folgen nach einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung kommt, dass es wirklich zu einer Querschnittslähmung und den anderen Folgen, die wir schon benannt haben, kommt es eher und das glücklicherweise selten. Aber Felix ist leider ein Betroffener und hat jetzt sein Leben lang damit zu kämpfen.
Also in dem Ausmaß ist das sehr außergewöhnlich. Ich habe ja vorhin schon von dem Arzt, dem Chirurgen erzählt, mit dem ich gesprochen habe, der Jan. Und der sagte auch, also natürlich bei einer Darmspiegelung, das geht in vielen, vielen, vielen Fällen gut. Aber es gehört auch dazu, dass bei einer Darmspiegelung auch Verletzungen im Darm entstehen.
Ja, also die Fälle haben wir sehr, sehr häufig. Und es ist immer die Abgrenzung, ist die Perforation auf einen ärztlichen Fehler zurückzuführen, weil er vielleicht unsachgemäß vorgegangen ist? Oder ist es schicksalhaft eingetreten? Weil es kann auch schicksalhaft als Komplikation zu einer Darmperforation kommen. Und das ist immer so die Schwierigkeit zu schauen, liegt der eine Fall vor oder liegt der andere Fall vor? Häufig ist der Ansatzpunkt für den Patientenanwalt der, dass die Therapie danach, wenn es festgestellt worden ist, nicht richtig war. Entweder hat man es zu spät festgestellt und es hat sich entsprechend dann eine Sepsis mit untertödlichen Folgen schon entwickelt und man hat nicht früh genug Antibiotika eingesetzt oder andere Therapien begonnen. Da ist eigentlich so der Hauptansatzpunkt, dass es oftmals dann nicht erkannt wird. Es wird den Schmerzschilderungen des Patienten nicht der wirkliche Fokus zugesprochen, weil nach einer Darmspiegelung kann man auch mal Schmerzen haben, aber die unterscheiden sich eigentlich von der Intensität schon von der Perforation. Und da muss der Arzt sehr sensibel sein und sagen, okay, ich weiß, es kann auch schicksalhaft dazu gekommen sein. Ich schaue mal lieber nach, ob da nicht was Dramatischeres passiert ist. Und dann kann ich dem schnell und frühzeitig begegnen, weil da kommt es darauf an, dass es zügig therapiert wird, dass man zügig Antibiotika einsetzt oder andere Therapien in die Wege leitet.
Also wenn man mich jetzt fragen würde, aber mich fragt ja keiner, aber ihr fragt euch vielleicht auch, wo ist denn hier der Fehler passiert? Also ich bin da ziemlich schnell bei dem Arzt, der halt auch die Darmspiegelung vorgenommen hat und dann im Nachgang bei den Untersuchungen auf die Schmerzen wahrscheinlich nicht so reagiert hat, wie er es hätte tun sollen. Aber so, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den wir am Anfang der Folge hier schon erwähnt haben. Dieser Fall ist aus dem Grund auch besonders, denn, Peter, er geht nicht gut bzw. erfolgreich für Felix aus. Im Gegenteil, er muss sogar hinterher noch dafür zahlen. So, jetzt kläre uns bitte auf. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, ich muss dich an einer Stelle korrigieren. Also, wenn du sagst, es ist nicht so besonders, dann stimmt das nicht ganz. Das stimmt insoweit, dass wir bisher fast ausschließlich Fälle geschildert haben, die einen positiven Ausgang genommen haben. Aber die Fälle, dass es bei Darmspiegelungen zu Perforationen gekommen ist, die gehen gar nicht so selten ungünstig für den Patienten aus, weil einfach nicht nachgewiesen werden kann, dass der Arzt schuldhaft gehandelt hat. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass wir im Vorfeld des gerichtlichen Verfahrens ein Gutachten eingeholt haben über die Gutachterkommission der Ärztekammer. Gutachterkommission, das kurz zur Erläuterung, das heißt in manchen Bundesländern anders, Schlichtungsstelle. Also da bekommt man ein beziehungsweise zwei Gutachten von Mitgliedern dieser Gutachterkommission, die auch Ärzte sind. Und da haben wir ein Gutachten bekommen, das einen Behandlungsfehler bestätigt hat. Das haben wir auch der Gegenseite vorgelegt. Aber
kannst
die
du kurz sagen, an welcher Stelle? Wem ist da der Behandlungsfehler laut des Gutachtens zugesprochen worden?
Und der Gutachter, der von der Gutachterkommission eingesetzt worden ist, der hat dem operierenden Arzt angelastet, dass er einen Fehler gemacht hat. Auf den gehen wir später nochmal ein. An sich sollte man jetzt meinen, okay, es gibt ein positives Gutachten aus Patientensicht und dann ist doch die Gegenseite bereit zu regulieren. Das wäre, wenn wir jetzt im Jahr 1999, 2001 wären, auch höchstwahrscheinlich der Fall. Das erzähle ich Mandanten immer ganz gerne, dass sich das sehr gewandelt hat. Früher hatten wir bei Gutachten über die Gutachterkommission eine Regulierungsquote von nahezu 80%. Also in 80% aller Fälle, wo es ein positives Gutachten für den Patienten gegeben hat, hat die Versicherung des Arztes, des Krankenhauses außergerichtlich reguliert. Wir sind mittlerweile im Jahre 2024 bei einer Quote von unter 30% Regulierungsbereitschaft. Hat also deutlich abgenommen die letzten Jahre.
Was ist der Grund dafür?
Ja, das ist sicherlich so wie in vielen anderen Bereichen auch, dass die Kriegskassen zur Regulierung leerer geworden sind und einfach die Gelder nicht mehr da sind. Es wird vielleicht auch darauf gesetzt, dass der Patient, die Patientin nicht in ein gerichtliches Verfahren geht, weil das ist ja wieder mit möglicherweise weiteren Kosten verbunden, mit Nerven, die man einsetzen muss und Zeit und Geduld. Und da wird drauf gesetzt, dass das nicht angegangen wird und dann spart man sich so doch eine ganze Menge Kosten. Das hat sich also gewaltig leider zu Ungunsten des Patienten geändert, dass die Regulierungsbereitschaft dermaßen stark abgenommen hat. Also es kam auch in dem Fall trotz positiven Gutachtens nicht zu einer ausrichtlichen Regulierung. Und wir mussten den gerichtlichen Weg wieder bestreiten.
Wie ging es denn dann da weiter? Weil, also galt dann dafür das Gericht jetzt immer noch dieses positive Gutachten oder hat sich das erledigt und man startet dann wieder bei Null?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und man sollte meinen, ach, da gibt's ja schon Gutachten und dann sollte das Gericht eigentlich auch zu der Annahme kommen, Mensch, da muss ich doch der Klage stattgeben. Nein, es wird in nahezu allen Fällen, und das ist bestimmt eine Quote von 99%, auch wenn im Vorfeld ein Gutachten eingeholt worden ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das spielt keine Rolle. Das Gericht beauftragt seinerseits nahezu immer einen medizinischen Sachverständigen, der auch nochmal ein Gutachten erstellt. So war es auch hier in dem Fall. Ja, und wie es so kommen sollte, ist das Gutachten dann zu Ungunsten von Felix ausgefallen. Also da hat der gerichtliche Sachverständige gesagt, es gibt keinen Behandlungsfehler. Also übereinstimmend war ja noch mit dem Gutachter der Gutachterkommission, dass eine Indikation für die Koloskopie vorgelegen hat. Das war kein Fehler. Und sie waren sich auch noch einig, dass der operierende Arzt bei der Biopsie, die auch durchgeführt worden ist, einen Bereich nicht biopsiert hatte. Und das war ein Fehler, der sich aber weiter nicht ausgewirkt hat, weil auch wenn er das gemacht hätte, hätte sich das Risiko einer Perforation nicht erhöht. Also hat das keine Auswirkungen gehabt. Es reicht ja nicht aus, dass ein Fehler gemacht worden ist, sondern der muss ja auch kausal für eine Gesundheitsverletzung geworden sein. Und das war hier nicht der Fall. Und dann gab es widerstreitende Punkte, was die Computertomographie anbelangt. Der Gutachter der Gutachterkommission hat gesagt, bei den Beschwerden, die Felix geäußert hat, und weil es ja auch naheliegend ist, dass es zu einer Perforation gekommen ist, hätte ein CT, also eine Computertomographie, durchgeführt werden müssen. Und da sagt der gerichtlich bestellte Sachverständige, nein, das war nicht notwendig. Da hat es noch keine Veranlassung gegeben. Das wäre eine sogenannte maßlose Überdiagnostik gewesen. Mhm. Also des Guten zu viel. Und da hat er einen Satz auch geäußert, den ich sehr irritierend gefunden habe. Und zwar sprach er, ich möchte das einmal wörtlich zitieren, die CT-Untersuchung hätte nur zu einer weiteren Kostenlawine im Gesundheitssystem geführt.
Na, das möchte man als Patient ja hören.
Genau, das kann es natürlich nicht sein. Das ist auch völlig sachfremd, diese Argumentation. Aber das Gericht hat sich der angeschlossen. Also das war ein Sachverständiger, den das Gericht auch sehr, sehr häufig in dieser Art Fällen beauftragt hat. Und das Gericht hat ihm eine sehr, sehr große Expertise quasi über allen anderen Ärzten stehend zugesprochen. Und der konnte das so unwidersprochen darstellen und vertreten. Und im Regelfall ist es so, wenn es widerstreitende Gutachten gibt, dann holt das Gericht ein Obergutachten wird das immer genannt. Das ist kein juristischer Begriff, ist eigentlich auch falsch, aber so versteht man es, so sagen es auch die Juristen häufig. Also ein weiteres Gutachten. Ne? Wenn man nicht sagen kann, Gutachten A ist richtig oder Gutachten B, die diametral auseinanderlaufen, dann holt man Gutachten C ein. Das ist eigentlich so der Regelfall. Das würde ich als Richter auch immer machen, um dann nochmal mehr Gewissheit zu bekommen. Aber das Gericht in dem Fall hat gesagt, nein, also der Arzt hat eine viel größere Sachkenntnis, Fachkunde und das klingt sehr, sehr plausibel, was der sagt. Und darum vernachlässigen wir mal den Gutachter der Gutachterkommission und folgen dem, der sagt, nein, da hätte man mehr nicht machen müssen. Das war alles noch zu dem Zeitpunkt völlig in Ordnung. Und selbst wenn man was gemacht hätte, hätte man nichts entdeckt, weil das hat sich erst später mit der Perforation entwickelt. Und darum ist die Klage abzuweisen. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber das bringt es eigentlich auf den Punkt, dass das Gericht meines Erachtens hier doch was falsch gemacht hat und nicht ein weiteres Gutachten eingeholt hat, sondern gesagt hat, nee, den Gutachter, den wir immer beauftragen, dem folgen wir auch in dem Fall. Das war überhaupt nicht überzeugend und gerade mit dem Hinweis auf die Kostenlawine fürs Gesundheitswesen, das kann es natürlich nicht sein.
Ganz kurz, bevor wir jetzt gleich wirklich dazu kommen, was ihr gefordert habt und was im Endeffekt Felix dann stattdessen zahlen musste. Ihr seid jetzt nicht in Berufung gegangen oder das auch nicht überlegt?
Nein, also.
Weil du ja sagst, also du kannst da wirklich eigentlich die Entscheidung des Gerichts gar nicht nachvollziehen. So.
Ja, also. Natürlich haben wir überlegt, in Berufung zu gehen, haben auch dem Mandanten empfohlen, in Berufung zu gehen. Er hat sich aber dagegen entschieden. Ich will auch kurz erklären, warum. Nicht unbedingt in der Sache, sondern aus finanziellen Gründen. Es ist so, dass er arbeitssuchend zum Zeitpunkt der Klageeinreichung war und damit finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet gewesen ist. Und er hat dann auch Prozesskostenhilfe bekommen. Da übernimmt der Staat die Kosten für den eigenen Anwalt und auch die Gerichts- und Sachverständigenkosten. Das ist, wenn man nicht über die ausreichenden Gelder verfügt, um so einen Prozess zu führen, bekommt man die Prozesskostenhilfe. Und es gibt aber einen Nachteil dabei, und zwar, wenn man an dem Prozess verliert, muss man die Kosten der Gegenseite, also des gegnerischen Anwalts, tragen. Und das war jetzt hier leider der Fall. Felix musste die Kosten der anwaltlichen Vertreter des Klinikums tragen. Und wenn er jetzt in Berufung gegangen wäre, dann hätte er möglicherweise A, vielleicht gar keine Prozesskostenhilfe bekommen für die zweite Instanz. Das war so ein gewisses Wagnis. Ich denke, das hätten wir noch hinbekommen. Aber er hätte wieder das Risiko eingehen müssen, auch die Kosten der zweiten Instanz zu tragen.
Ach so.
Und das war ihm dann einfach zu heikel, obwohl er in der Sache, denke ich, doch ganz gute Aussichten hatte, hat er davon Abstand genommen. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil er doch schon jetzt mehrere tausend Euro zahlen musste in der ersten Instanz. Der Schaden war sehr hoch, damit also auch ein hoher Streitwert. Und dann sind die Anwaltsgebühren, die er dann übernehmen muss, auch entsprechend hoch. Und darum hat er sich letztendlich aus finanziellen Gründen gegen ein Berufungsverfahren, das in der Sache sicherlich gute Aussichten gehabt hätte, entschieden.
Was hattet ihr euch denn vorgestellt oder was habt ihr gefordert und was musste Felix hinterher zahlen?
Ja, wir haben über 200.000 Euro allein Schmerzensgeld geltend gemacht plus den sogenannten Feststeller, also dass die Ärzte verpflichtet werden, die weiteren materiellen Schäden zu zahlen. Und ja, letztendlich musste er aus eigener Tasche gut 2.500 bis 3.000 Euro selber bezahlen.
Viel soweit für ich jemanden, noch im Kopf der habe. Keine Arbeit hat.
Ja, sehr, sehr viel Geld und ja, das ist schon bitter für Felix.
Ja.
Schwer geschädigt und dann noch finanziell gebeutelt.
Können wir ihm an dieser Stelle, wie zumeist zu Ende unserer Fälle, alles Gute wünschen? Und damit sind wir auch am Ende unseres Falls für heute. Ist auch eine recht lange Podcast-Folge diesmal geworden. Aber wenn spannend ist und es viel zu besprechen gibt, dann ist es so. Peter, dir herzlichen Dank. Euch Dankeschön fürs Zuhören. Und wir kommen ja wieder.
Genau, nächste Woche Donnerstag wieder auf RTL Plus und dann eine Woche später auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt.
Bis dahin. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.